Etwas, was ich relativ schnell begreifen musste, als ich nach Deutschland kam, war die Tatsache, dass man nicht unangekündigt schnell bei den Nachbarn vorbeischaut auf eine Tasse Tee. Das war in England erlaubt und sogar normal, so das war üblich. Erstens trinkt man einen Kaffee, der teilweise so stark war, dass man 3 Nächte nicht schlafen konnte. Und zweitens musste es 2 Kuchen sein und keine Kekse, wenn überhaupt, aus der Dose. Die Predigttext heute sind 5 Versen, die im Lukas-Evangelium zwischen die Geschichte des barmherzigen Samariters und dem Vater Unser eingeschoben sind. Auf den ersten Blick etwas unscheinbar, doch näher betrachtet, wirft der Text einige Fragen vor. Und 3 von diesen Fragen möchte ich heute adressieren. Der Predigttext befindet sich in Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Lukas 10, 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha. Sie nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seine Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du dich nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins ist aber Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Ein Wort zum Text: Es ist wichtig zu wissen, dass die Rolle der Frau in der damaligen Zeit, anders als heute, ziemlich genau definiert war. Die Gesellschaft war patriarchalisch strukturiert. Und ich weiß nicht jetzt, wer, ob die Männer oder die Frauen die Ohren zumachen sollte. Der Mann war der Herr und Besitzer des Hauses. Und die Frau galt in rechtlicher Hinsicht als Eigentum des Mannes. Infolgedessen darf man wahrscheinlich davon ausgehen, dass junge Frauen und Mädchen in der Erziehung benachteiligt waren. Die Tora zu lernen zum Beispiel war allein Sache den Jungen. Was hier von Lukas erzählt wird, hätte sicher für Aufmerksamkeit gesorgt, denn 2 ungewöhnliche Vorgänge öffnen die Tür zu unserer Geschichte. 2 Frauen wagen es, ihre traditionelle Rolle zu verlassen. Erstens Martha, eine Hausherrin, lädt Jesus in ihr Haus zum Essen und zum Verweilen ein. Eigentlich unerhört, dass eine Frau einen Mann einlädt. Zweitens, ihre vermutlich kleinere und schweigsame Schwester Maria nimmt sich die Freiheit, sich zuvor zu Jesus zu setzen, als quasi Jüngerin, um auf ihn zu hören. Die Geschichte geht weiter, und zwar Martha, die ihre Pflicht als Gastgeberin ernst nimmt, beschäftigt sich währenddessen, während Maria zu Jesus sitzt, fleißig in der Küche. Irgendwann aber hält sie das nicht mehr aus, alleine zu ackern, und sie meldet sich. Absolut verständlich, wie ich finde. Jesus' Reaktion darauf aber war vielleicht nicht, was sie erhofft hat. Er sagt: Eins ist aber Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Die erste Frage: Handelt Jesus immer nach unseren Erwartungen? Martha ist eine Frau voller guter Absichten. Sie empfängt Jesus mit erforderlichen Gastfreundschaft und Großzügigkeit. Aber durch ihre Handlung, ihre zahlreichen Tätigkeiten, ihr Business, läuft sie Gefahr, dass sie sich isoliert und sich daran hindert, das Wesentliche des gegenwärtigen Augenblicks zu erfassen oder wahrzunehmen. Sie ist praktisch veranlagt, sie ist stark, sie ist fähig. Und doch auch sie braucht Hilfe und Rat. Da ich selber als junge Frau nicht in der Lage war, um Hilfe zu bitten, bin ich andere etwas unglückliche Wege gegangen, um für Aufmerksamkeit zu sorgen. Ein Beispiel. Wir hatten damals keine Spülmaschine. Abwasch erfolgte mit der Hand und nicht selten etwas später am Abend. An einem schlechten Tag habe ich die abgewaschenen Sachen aufgestapelt, bis etwas oder mehrere etwas runterfiel. Das hatte natürlich nicht die von mir die erwünschte Wirkung. Stattdessen ging jede in Deckung, bis die Krise vorbei war. 9 Monate nach dem dritten Kind kam die Spülmaschine. Anders als ich war Maria in der Lage, ihre Situation zu schildern und sich darüber zu beklagen. So hat sie indirekt um Hilfe gebeten. Interessanterweise aber hat sie nicht ihre Schwester Maria angesprochen, sondern ihren Gast, nämlich Jesus, den sie sicher verehrte. Aus dieser Beobachtung schließe ich, dass sie in ihrer Isolation nicht nur mit ihrer Schwester unzufrieden war, sondern auch mit Jesus. Denn zu wessen Füßen saßen sie schließlich ihre Schwester, während sie alleine, ungesehen und unbeachtet in der Küche gearbeitet hat. Und was macht Jesus? Er tut das, was einige von uns befürchten, wenn wir um Hilfe bitten müssen. Er lehnt ihre Bitte einfach ab. Er sagt ihr, ihre Schwester hat recht, dass sie richtig entschieden hat und dass es gut so ist. Sie sagt, dass sie mir helfen soll. Und er sagt nein. Wörtlich sagte er, eins ist aber Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Es soll ihr nicht genommen werden. Sie merken, Jesus erfüllt nicht die Erwartung von Martha. So wie er bei Johannes und Jakobus nicht die Erwartung erfüllt hat. Trotz Verständnis für ihre Situation reagiert er nicht auf ihre Bitte, wie sie gehofft oder sogar erwartet hat. Ich glaube, wir haben alle erfahren oder werden von uns erfahren müssen, dass Jesus nicht immer nach unseren Erwartungen handelt. Gleichzeitig vermittelt er hier aber, wie wichtig es ist, in seiner Nähe zu bleiben und auf ihn zu hören. Die zweite Frage ergibt sich fast automatisch. Was ist denn Not? Was ist hier so dringend notwendig, dass Maria auf der Stelle erfahren muss? Hätte es nicht ein wenig warten können? Die Situation in der Küche ist sicher nicht an Jesus vorbeigegangen. Er ist doch Seelsorge. Hätte es nicht beim Essen erzählen können? Oder Maria es später online lesen? Jesus zeigt ausdrücklich an dieser Stelle Empathie für Frauen. Er nimmt sie wahr und verlässt übrigens dadurch die zu den Zeiten vorgeschriebene Männerrolle, so wie die zwei Frauen ihre Rollen verlassen haben. Aber wo bleibt die Verständnis und Barmherzigkeit Martha gegenüber? Denn für meinen Begriff war die Art, mit der er Martha angesprochen hat, auf den ersten Blick auf jeden Fall, alles andere als verständnisvoll. Was ist hier los? Was ist denn Not? Was ist so wichtig, so dringend notwendig, dass alles andere, inklusive die Beziehung zwischen zwei Familienmitgliedern, zweitrangig erscheint? Seit Anfang seiner aktiven Dienstzeit ist Jesus auf dem Weg nach Jerusalem gewesen. Jetzt rückt die Zeit immer näher, wo er verraten und gefangen genommen wird, sich den jüdischen Rat stellen muss, verurteilt wird und sein Leben geben wird. Jetzt geht seine Zeit auf Erden zu Ende. Er ist gekommen, um Gottes Reich zu eröffnen. Das hat Priorität und alles andere ist tatsächlich zweitrangig. Und jetzt wird es sogar dringend. Vom guten Teil ist hier der Rede. Damit meinte das Hören auf seine Worte, auf Worte Gottes. Denn man lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. So lesen wir Matthäus 4, 4. Manchmal muss vielleicht Barmherzigkeit und Verständnis vorerst und vorübergehend Platz in der zweiten Reihe nehmen, damit es klar wird, was Not ist und was Priorität hat. Die Passionszeit, in der wir uns jetzt befinden, lädt uns ein, eine Auszeit und Momente der Stille zu nehmen. Sie lädt uns ein, das Leiden Jesu im Blick zu nehmen und neu zu überlegen, was es für uns bedeutet. Dazu gehören auch Reue und Umkehr und die Gewissheit, dass es nichts gibt, was wir nicht zu Jesu Füßen legen dürfen. Auch die Tatsache, dass unser Alltag manchmal so beladen ist, dass wir keine Zeit finden für das Wesentliche, für das, was unserem Leben Sinn gibt. Einfach alles dürfen wir vor ihn bringen. Die Passionszeit ist eine Zeit, in der wir unsere Beziehung zu Gott neu überdenken können und auf ihn hören können. Ich sollte vor kurzem unseren Teilnehmer an dem biblischen Unterricht erklären zum Thema Wer ist Jesus? Warum liegt die Aussage von Petrus in Matthäus 16, 16? Du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes, nachsprechen konnte. Die Frage in dieser Form hatte ich mir nie gestellt und ich war froh, dass ich Zeit hatte, meine Antwort zu überlegen. Nicht, dass ich für einen Augenblick daran zweifle, aber es für mich an andere erklären zu müssen, hat mich ziemlich herausgefordert und mich gezwungen, erneut zu überlegen, was es heißt zu glauben und was es für mein Leben bedeutet. Ich habe Ihnen erzählt, also den Kindern, dass ich glaube, da ich mich in erster Linie dafür entschieden habe. Denn jeder muss eine Entscheidung für sich treffen. Diese Entscheidung kam für mich trotz christlicher Erziehung erst im Erwachsenenalter, als ich feststellen musste, dass mein Leben nicht mehr in geraden Bahnen lief. Und wieder in die Kirche zu gehen, schien eine Lösung dafür zu sein. Ich kann Ihnen dankbar erzählen, dass obwohl es auch Probleme mit sich gebracht hat, die richtige Entscheidung war. Ich kann mich heutzutage ein Leben ohne Glauben nicht vorstellen. Ein Leben ohne die Gewissheit, dass wir gerettet sind. Dass der neue Bund für immer bestehen wird. Dass wir nicht mehr von Gott getrennt sind oder sein müssen. Jesus, das Wort, sagt, eins ist Not und gemeint ist das Zuhören. Zuhören und Zeit in seiner Gegenwart verbringen. Zuhören, um Gott immer näher kennenzulernen und Gewissheit zu gewinnen. Ja, aber was ist denn mit dem Dienen? Was ist damit? Hier steht bei mir ganz fett gedrückt, Jesus wertet das Dienen keinesfalls ab. Jesus wertet das Dienen keinesfalls ab. Denn Jesus weiß, was Dienen bedeutet. Sein Leben auf Erden war ein Dienst an uns, die Menschheit. Auch eine Marthe versteht, Herr, jeden, der anpackt und macht und tut und versteht, was es heißt, Sorgen und Mühe zu haben und sich manchmal schwer damit abfindet. Wünschen Sie sich manchmal, Sie hätten andere Gaben? Ich schon. Oder dass Ihre innere Stimme, die sich sofort meldet, wenn es darum geht, etwas zu tun und zu helfen, gelegentlich die Ruhe bewahren könnte? Oder vielleicht verstehen Sie Ihre Rolle manchmal als unwichtig, im Sinne von, ja, irgendjemand muss es machen. Paulus sagt im 1. Korinther 12, denn der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bleibt das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bleibt der Geruch? Tja, soll das mich vielleicht trösten, damit ich still bleibe oder mich mit meiner durchaus anstrengenden Rolle als Marthe doch abfinde, während andere die Zuhörer- und gesehenen Rollen übernehmen? So dürfen wir Paulus aber nicht verstehen. Im Gegenteil, Denn wenn wir weiterlesen, steht, ihr seid alle zusammen das Leib Christi. Jeder einzelne von euch ist ein Teil davon. Jedem hat Gott seinen bestimmten Platz zugewiesen. Das ist 1. Korinther 12, 27 und 28. Der Mann, eine Freundin von mir, musste den großen Zeh amputieren lassen. Ein Zeh? Wir haben doch Zehen, oder? Es wäre wohl nicht so wichtig, einen zu verlieren. Er muss aber jetzt einen orthopädischen Schuh tragen, da ohne diesen einen Zeh gerät sein Gleichgewicht aus den Fugen. Was heißt das für uns, ein Leib zu sein? Nehmen wir ein Beispiel. Gastfreundschaft ist etwas, was wir als Gemeinde anstreben. Was gehört dazu? Ein sauberes und ordentliches Haus, freundliche Menschen, eine funktionierende Heizung, Kaffee und Kuchen, Gespräche, Begleitung, Fahrdienst, um ein paar Dinge zu nennen. Keiner kann hier vorne stehen ohne Technik und ohne, dass Geld zuerst gespendet und anschließend verwaltet wird, existieren wir als Gemeinde bald, ziemlich bald nicht mehr. Damit eine Gemeinde lebt und gut funktioniert, ein Ort ist, wo jeder und jede Platz hat, um Gottes Wort zu erleben, sind alle Dienste notwendig, die ganze Palette. Das entspricht der Realität. Die Gefahr, dass wir uns hinter unseren, in manchen Fällen, vielen Aufgaben verstecken und damit unsere eigenen Bedürfnisse übersehen oder ignorieren, ist auch manchmal Realität. Und das führt zu der dritten Frage. Was betet Jesus uns an? Jesus fordert Martha nicht auf, die Gastfreundschaft, ihren Dienst aufzugeben. Er will sie aber von den Dingen befreien, die ihr Freude und Strahlen nehmen. Vergessen Sie nicht, es kommt das Christkind und nicht das Gesundheitsamt. Jesus will verhindern, dass Martha sich in ihrem Dienst alleine fühlt. Er möchte nicht, dass sie denkt, die ganze Last liege auf ihrer Schultern. Sie soll durch ihren Dienst nicht taub werden vor Gottes Reden und auch blind werden für das Tun anderer. Das gilt auch für mich und für uns. Jesus sagt zu allen dasselbe Ja. Ob Martha oder Maria, ob Moritz oder Manuel. Aber er sagt auch, setzt euch zuerst zu meinen Füßen und hört auf mich. Beziehe deine Kraft von mir. Nehme für dich persönlich wahr, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir dürfen uns tatsächlich von Jesus bedienen lassen. Er ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So haben wir es in der Lesung gehört. Das sollen wir zuerst verstehen und akzeptieren. Das sollen wir zuerst hören, um dann zu dienen. Jesus bietet uns alles an. Alles, was er hat. Sich selbst. Mehr geht nicht. Größeres gibt nicht. Das gilt es in der Passionszeit neu zu erfassen, neu darüber zu staunen, auch wenn Sie es nicht zum ersten Mal heute hören. Wenn Jesus uns so dient, dann können wir es auch. Ihm dienen im Hören und im Tun, im Beten und im Schuften. Beides gehört nämlich zusammen. Es wird nicht erzählt, wie Martha auf Jesus Wort reagiert hat. Jesus hat ihr scheinbar die Freiheit gegeben, weiterzumachen oder ihre Arbeit zu unterbrechen und Platz zu seinen Füßen zu nehmen. Es stellt sich dadurch die Frage, was macht die Begegnung mit Jesus bei uns aus? Machen wir weiter wie bisher oder unterbrechen wir den Alltag? Hören wir auf, busy zu sein, auf dem Sprung zu sein und nehmen Platz, um innezuhalten, uns verändern zu lassen, uns Ruhe und Frieden schenken zu lassen? Jesus gibt Martes aller Art die Freiheit, eine Pause zu machen, still zu sein und auf ihn zu hören. Er sagt, es sei sogar unverzichtbar. Der Predigttext legt nahe, zuerst Maria zu sein und dann Martha zu werden. Aber eine Martha, die nicht isoliert ist und sich alleine fühlt, sondern eine, die unterstützt wird vom Herrn und aber auch von ihren oder von seinen Geschwistern im Glauben. Ich denke, das fordert uns alle heraus, aufeinander Acht zu geben, vom Kopf bis zu den Zehen. Und nicht zu selten, Danke zu sagen, Danke für deinen Dienst. Amen.